Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute mit der Nummer 5217 und mit dabei, weil es eine Spielefolge ist, ist logischerweise wieder mal der Jan aus Wien.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Freut mich, dass wir wieder eine Spielefolge haben. Wir dürfen uns heute um die Spiele-Tests quasi kümmern von August und Oktober. Es ist noch ein bisschen Sommermonat gewesen. Wir nähern uns aber quasi langsam Weihnachten. Das heißt, es wird langsam spannend und es gab auch jetzt durchaus in den letzten 2 Monaten ein paar interessante Spiele, die erschienen sind und die wir besprechen dürfen.
Genau, bevor wir aber zu diesen kommen, haben wir wie üblich die Xbox Live Gold-Geschichte und die PS Plus, also die PlayStation.
Ja, ich habe mir 2 rausgepickt, jeweils wieder pro Hersteller quasi. Bei Sony gibt es diesmal Metal Gear Solid 5, das ist wahrscheinlich der größte und bekannteste Titel. Großbekannte Sneaker-Shooter-Reihe, im Endeffekt der letzte Metal Gear Solid-Teil von Hideo Kojima, der dann, sagen wir mal, gefeuert wurde.
Gegangen ist.
Ja, man weiß es ja immer noch nicht so genau, aber offensichtlich haben sich Sony und er bzw. Konami und er nicht im Guten voneinander getrennt. Mal schauen, was er jetzt mit Death Stranding aufführt. Metal Gear Solid 5 war auf jeden Fall ein Meisterwerk, auf jeden Fall sichern, solange es quasi kostenlos gibt, wenn man eine Mitgliedschaft hat. Mhm. Anderer recht interessanter Titel, beziehungsweise interessant, dass Titel dort langsam ankommen. Rix ist dabei. Das wird auch als Bonusspiel ganz eindeutig identifiziert. Das ist so ein Mech-Shooter für die PSVR eben. Das bedeutet, jetzt ein Jahr, nachdem die PSVR rauskam, gibt es auch die ersten Spiele im Programm quasi extra dazu. Also jetzt nicht, dass es andere ersetzt für die, die keine haben. Eigentlich ein gutes Spiel. Habe ich mir vor kurzem für ein paar Euro geschossen. Recht nett, wie immer halt kurze Technik-Demo, aber interessant, dass die jetzt eben auch gratis gibt und dort tatsächlich eines der besseren, ja.
Gut, und das gibt's bei PlayStation aktuell obendrauf. Also, wenn man natürlich bezahlt dafür.
Sonst noch einige andere, auch Playlink-Spiele sind zum Beispiel das erste Mal dabei. Das sind die, wo man quasi mit dem iPhone und mit iOS irgendwie kombiniert spielen kann. Oder halt auch Android, muss es nicht iOS sein. Ja, einfach mal reinschauen. Lange Liste diesmal und meiner Meinung nach PlayStation mit dem stärkeren Line-Up. Bei Xbox diesmal ein bisschen schwächer. Dort vorneweg Gun Home, das gibt's das ganze Monat. Ist ein recht netter, kleiner Indie-Titel. Der zweite Titel, den gibt es dann erst in der zweiten Monatshälfte, dafür auch bis Mitte des nächsten Monats, ist The Turing Test. So ein, ja, Mech-Spiel. Erinnert so ein bisschen an das Setting des Films Deus Ex Machina. Der war letztes Jahr im Kino. Da geht es eben so ein bisschen tatsächlich eben, wie auch dieser Turing Test aussagt, so ja, ein bisschen ethische Themen rund um Roboter und Roboter kennen und Co. Nettes Spiel, kann man reinschauen, dauert jetzt nicht lange. Ich habe es mir damals tatsächlich gekauft, war ein bisschen enttäuscht vom Umfang. Das fällt aber jetzt natürlich weg, da das Spiel gratis ist. Von daher ist das ja in Ordnung. Zuschlagen, gutes Spiel.
Na dann, wenn ihr eines der beiden Abos und oder auch natürlich Spielkonsole besitzt, klickt euch die Spiele oder ladet sie euch, besser gesagt. Die Spieletests auf dem PC und der Konsole. Wir beginnen mit etwas, was Retro ist, ein Classic.
Ja, neue Hardware gibt's. Nintendo hat den Sommer genutzt, um neue Hardware auf den Markt zu bringen, unter Anführungsstrichen neue Hardware. Zwar den SNES Classic Mini, wir haben es im letzten Jahr bereits vorausgesagt, Nintendo hat die Super Nintendo neu aufgelegt als kleine Konsolenvariante. Die zweite von denen, die erste wäre die NES letztes Jahr, ähnlich dramatische Zustände bei den Verkäufen wie damals auch, sofort ausverkauft. Nintendo hat aber schon angekündigt, dass das Ganze noch nachproduziert werden soll. Mal schauen, wie schnell es geht.
Im nächsten Jahr?
Ja, angeblich laufen bei das NES jetzt noch aktuell Produktionen. Mal gucken, Weihnachten könnte noch was werden. Ich kriege immer wieder mit, dass es immer wieder Händler gibt, die welche haben. Also da dranbleiben. Im nächsten Jahr wird dann die NES angeblich nachproduziert. Ja. Mal gucken. Ich hatte Glück und habe eine bekommen. Gleich für die Hörer, die vielleicht gehofft haben. Ich habe mir mal gesagt, vielleicht habe ich einen Händler, der uns ein kleines Geek Talk Kontingent auf die Seite räumen kann. Dem war leider nicht so. Der hat ein Kontingent zugesichert bekommen, hat es dann aber nicht bekommen. Vielleicht kommt das noch, ich würde mir persönlich aber keine großartigen Hoffnungen daran machen. In dem Fall ist es tatsächlich leider so, dass halt die größeren Ketten und Händler da halt einfach, ja,
bevorzugt behandelt wurden.
Ja, absolut. Und auch da leider der Tipp, sofern ich sonst immer sage, irgendwie support your local dealer in dem Fall. Also ganz ehrlich, man hat am meisten Chance wahrscheinlich irgendwie bei Amazon oder irgendwie Saturn und Mediamarkt. Das ist halt tatsächlich leider so. Ohne für die jetzt werben zu wollen, aber einfach aus dem, was ich die letzten Wochen beobachtet habe, dort kriegtest du am ehesten eine, wenn überhaupt.
Genau.
Zur Konsole selbst.
Ich wollte gerade sagen, was kann die Konsole? Was ist da drauf drin?
Ja, drinnen sind mal 20 plus 1 Spiele. Es sind weniger als bei der letzten Konsole. Warum sage ich jetzt so blöd plus 1? Das plus 1 Spiel ist Star Fox 2. Ein Spiel, das für sich nie veröffentlicht wurde, was wahrscheinlich daran lag, dass der N64 damals schon relativ vor der Haustür stand und man Angst vor Sony hatte, die auch mit der PlayStation kamen. Wahrscheinlich hätten sie Star Fox 2 damals verheizt. Wenn man sich jetzt so anschaut, mal Fairness halber, das ist der einzige Titel, auf den ich näher eingehe, weil ihn keiner kennen kann, außer die, die jetzt auch so eine Konsole haben, war es wahrscheinlich ganz gut, dass sie ihn zurückgehalten haben. Trotzdem ist es recht nett und natürlich auch dem Retro-Aspekt recht entsprechend, dass das Ding dabei ist und dass man das jetzt spielen kann. Ist schon ganz nett. Um das spielen zu können, muss man zuerst Star Fox 1 spielen. Ja, ansonsten Spieleauswahl haben wir eh schon mal durchgekaut. So die Highlights irgendwie, weiß ich was, Mega Man, Secret of Mana.
Super Mario World.
Ja, genau. Diverseste Mario-Spiele, Mario RPG, das gab es sonst auch nicht, Mario Kart. Was ganz praktisch ist, auch Stichwort Mario Kart, es sind von Haus aus 2 Controller dabei. Darum ist das Gerät auch ein bisschen teurer als der NES damals. Und bei den Controllern gleich 2 positive Punkte, also ein positiver Punkt und ein anderer Punkt, der den ganz gut entgegenkommt. Einerseits A, die Kabel sind relativ lang diesmal.
Oh, was für ein Segen.
Ja, na, wirklich ein großer Segen. Und auf der anderen Seite, die Controller sind Originalgröße. Das heißt, die sind nicht kleiner als früher, die sind genauso groß wie früher. Die Konsole ist ja wesentlich kleiner und die passt ganz gut auf den Handteller. Das ist ja auch in Ordnung. Die Controller so mini-wutzi ist natürlich eher dann schwierig. Da sind die Controller aber full-size, ganz normal. Spüren sich auch total an wie früher. Ich habe noch eine originale SNES daheim stehen. Da merkt man jetzt nicht viel Unterschied. Also wirklich alles sauber verarbeitet, alles dabei. Ja, kann man nicht schimpfen. Insofern auch die Nachteile der alten Konsole quasi ausgeglichen, also des Vorgängers quasi der NES. Gut gearbeitet, gut gemacht. Ob der Preis es wert ist, muss jeder selbst entscheiden. Die Spiele und die Auflösung haben sie ganz gut umgesetzt. Pixel Perfect gibt es jetzt. Das ist quasi das Ding, das halt versucht, die Auflösung auf einen modernen Bildschirm zu bringen. Das funktioniert ganz gut. Was auch sehr interessant ist, es gibt eine Quick-Save-Funktion, also halt auch außerhalb der im Spiel eingebauten Variante zu speichern. Ob man das nutzen mag, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen Cheaten, weil ich halt tatsächlich überall speichern kann und sofort zurückgehen kann. Gerade bei Spielen wie Mega Man oder sowas ist es halt natürlich dann ein bisschen schwierig, weil das ist ja darauf ausgelegt, dass man teilweise halt ja, anrennt und dann von vorne starten muss. Wenn ich halt ein Roguelike dann quasi mit einer Schnell-Save-Funktion spiele, ein bisschen cheaten ist. Es muss aber jeder selbst wissen, um Gottes Willen, ich will auch keine verurteilen oder sonst irgendwas, halt nur der Hinweis, du kannst dir halt teilweise auch das Spielerleben ist natürlich ein bisschen zusammenhauen. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite, ja, die eine Rückspulfunktion gibt es auch, das ist halt ein Cheaten im wesentlich größeren Stil, finde ich.
Definitiv, ja.
Kleiner Hinweis, weil ich von Hörern gefragt wurde, ob es denn funktioniert und ob ich es probiert habe. Es gab schon für die NES eine Möglichkeit, wo man die Software ein bisschen aufbohren konnte und Spiele ROMs nachinstallieren konnte. Da gab es einen kleinen Fehler in der Firmware, ist bei so einem Gerät jetzt auch nicht großartig dramatisch, weil am Internet hängt das eh nicht, wo quasi halt Code eingeschleust werden konnte. Das Interessante ist, dass Nintendo diese offensichtlich nicht geschlossen hat.
Ein Schelm, wer Böses denkt.
Und diese Firmware genauso auch in der SNES Classic Mini sitzt und damit auch dort das Nachinstallieren von Spielen möglich ist.
Ist natürlich gar nicht extra passiert. Also zumindest in der zweiten Version, würde ich doch behaupten, oder?
Weiß ich. Ich glaube, es ist ihnen einfach egal. Hä?
Ja, eben, das meine ich. Ja, ist ja besser so.
Tutorial wirst du keines von mir geben, weil ich nicht glaube, dass das rechtlich ganz sauber ist. Muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob er es tut. Man findet im Internet genug Tutorials. Es ist wirklich sehr einfach, mit einem USB-Kabel an einem Rechner anhängen, ein Tool durchlaufen lassen. Das macht auch automatisch gleich eine Backup von der Firmware, die drauf ist, falls etwas schief ginge.
Backup ist immer gut.
Und man kann ROMs dann einfach nachladen und alle beliebigen Spiele auf der Konsole spielen. Platz ist noch genug, überraschenderweise. Da gehen sich dann schon nochmal locker 20, 30 andere Spiele aus. Ich habe es in dem Fall tatsächlich getan, da mir ein Spiel auf der Konsole sehr, sehr, sehr fehlte. Ich bin ein riesen Lufia-Fan, das kennen wahrscheinlich kaum Leute, Lufia 2. Ich habe mir das nachinstalliert, das war auch das einzige Spiel, das ich nachinstalliert habe und kann das jetzt auf dem großen Monitor genießen. Ich freue mich tatsächlich sehr. Funktioniert, Anleitung wird es keine geben, aber man findet sie, wenn man die Suchmaschine des Vertrauens bedient. Ich kann nur sagen, es klappt, aber wie gesagt, immer auf eigene Gefahr und rechtlich ist das Ganze definitiv nicht in Ordnung und ROMs sowieso immer nur dann, wenn ihr das Original habt. Das kann ich von mir behaupten, die Konsole inklusive Lufia immer eingelegt, steht direkt neben der Mini-Variante.
Na dann. Gibt's sonst noch was zu der Konsole zu berichten? Außer der, der sie nicht hat, die Augen offen behalten soll? Oder die?
Nö, also im Endeffekt, es ist ja nichts Neues. Es ist nett gemacht, es ist wieder sehr hochwertig gemacht, es ist wieder sehr hochwertig verarbeitet. Die Kritikpunkte der ersten echt ausgeglichen, ist in Ordnung. Preis-Leistung finde ich dafür sehr fair. Muss aber im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden. Ist natürlich wie bei allen Retro-Sachen immer auch so ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Andere Leute würden da vielleicht keine 100 Euro dafür ausgeben, weiß ich nicht. Aber ich finde, mir kommt relativ viel für sein Geld. Eben sind diesmal auch gleich zwei Controller dabei.
Genau, wer das nicht mag und oder. Es gibt ja auch die Möglichkeit, von, dass sich die Spiele andersweitig auf einen Raspberry Pi zum Beispiel zu laden. In größeren Mengen. Halt ohne dieses Retro-Feeling.
Aufs iPhone, aufs iPad, da haben wir sogar eine Anleitung auf Poughkeepsie stehen, wie das geht mit Provenance zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau. Na dann, gehen wir zum nächsten Thema über. Ich habe vor 2 Tagen ein Mail bekommen, das ich mir nur kurz angemerkt habe und es mit dir quasi anschauen wollte, weil ich nicht durchgelesen habe. Ich habe nur gesehen, dass irgendwie ich das Passwort ändern soll bei EA. Wie heißt der Dienst von EA?
Origin.
Origin, genau. Und ich dachte, der Dienst sei gehackt worden, irgendwie im größeren Stil. Dem war aber schlussendlich nicht so. Es stand schlussendlich in der Mail drin, dass einfach jemand für meinen Account das Passwort hat anfordern wollen. Also wahrscheinlich wollte jemand da in meinen Account rein und hat es logischerweise nicht geschafft.
Ja, EA ist da relativ zuverlässig, sage ich mal, oder relativ schnell bei der Sache. Sobald irgendwie generell auch eigene Passwortfehler passieren oder aber auch man sich zum Beispiel aus einem Land einloggt, das ihr gerade nicht kennt oder nicht kennt, nicht mag oder halt nicht einem üblichen Land entspricht.
Ich wollte gerade sagen, nicht einem üblichen Land entspricht, ist ja meistens, denke ich doch, oder?
Ja, wird da dann gerne dein Account quasi mal eben gesperrt. Schwierig. Teilweise finde ich es ein bisschen zu übersecure. Wenn ich mit dem VPN einlogge, kann ich jedes Mal irgendwie sofort mein Passwort ändern, falls das per Zufall noch an war. Dafür auf der anderen Seite, sie sind halt nicht, wie das jetzt irgendwie bei Sony immer wieder passiert, dass du dir halt jedes Mal irgendwie deinen Account aufmachen lassen darfst. Mir wurde ja tatsächlich mein Sony-Account irgendwann heuer schon gehackt. Ja, schwieriges Thema, aber nö. Wenn die mal schicken, schauen und dann tatsächlich auf deren Webseite ändern und nicht mit dem Link in der Mail so oder so, ne?
Auf jeden Fall, das ist immer anzuraten und eben vorher richtig durchlesen, um was das geht. Das hatten wir in der News-Folge in der letzten auch, mit der neuen Phishing-Methode, die es da gibt. Genau. Ja, dann, bei mir ist übrigens beim letzten Mal passiert, wo ich mich nicht einloggen konnte. Das war beim, als ich den E-Blocker, das so ein, wie kann man das erklären, ein kleines Gadget, was man sich an zwischen Router und dem eigenen Netzwerk hängt, womit man dann alles, was sein Netzwerk ausliest, wie sagt man, hilf mir ganz kurz, Jan.
Portscanner, weiß ich nicht.
Tracking, also genau, Google Analytics und all die anderen Analyse-Tools, die einen so tracken, werden da automatisch rausgefiltert, genauso wie Werbung etc. rausgefiltert wird. Und da ist man eben dann auch quasi über ein kleines VPN, ganz grob gesagt, unterwegs. Sprich, da erkennen einen dann diese Dienste auch nicht und weiß dann auch nicht, wo man sitzt. Und da kam da auch mal der Fehler, dass eben mein Account gesperrt wurde. War aber nicht bei EA, das war beim anderen. Ja. Ich packe mal den Link zum E-Blocker in die Shownotes für diejenigen, die es interessiert. Ein sehr sinnvolles Tool, vor allem wenn man Kinder hat, die noch nicht ganz so bewandert sind in diesem Internet. Aber ja, nächstes Thema, oder besser gesagt, erstes Spielethema, wenn ich richtig sehe, ist Uncharted. The Lost Legacy?
The Lost Legacy, genau. Ende August kam der lang angekündigte DLC zu Uncharted 4 raus. Es ist nicht die Fortsetzung. Uncharted 4 war ja Drake's End quasi, also das Ende der Nathan Drake-Geschichte. Dem orientiert man sich auch im DLC. Ich hätte eigentlich zuerst wieder angekündigt oder damit gedacht, dass wir den nochmal sehen werden. Tun wir aber nicht. Stattdessen gibt es zwei Damen, Chloe Fraser und Nadine Ross heißen die. Beide sind schon bekannte Nebencharaktere aus Uncharted 2 und 4, eben aber bisher nur Nebencharaktere. Die passen aber ganz gut. Im Endeffekt geht es darum, dass sich die beiden auf die Suche nach dem abgeschlagenen Stoßzahn des Gottes Ganesha machen. Ja, dazu gibt es dann noch so ein paar eigene persönliche Beweggründe, irgendwie so Familie, Geschichte, weiß ich was alles. Ja, ein recht guter, alleinstehender DLC. Man braucht zwar das Hauptspiel, aber quasi die Geschichte steht alleine völlig für sich. Ist relativ umfangreich, sage ich mal. 8 bis 10 Spielstunden gibt es nochmal drauf. Wirklich gut gelungen, Grafik eben wie bei Uncharted 4. Ja, gut gemacht und überraschend nett, beziehungsweise überraschend interessant, dass Uncharted auch mit Damen funktioniert. Ich hoffe mal jetzt mittlerweile fast, dass der nächste Uncharted-Teil vielleicht sogar eine weibliche Protagonistin bekommt. Warum nicht?
Mach mal fertig, ich sag nachher noch was von meiner Seite dazu.
Dann muss sich Tomb Raider allerdings wirklich fest anziehen. Wenn ich das jetzt mit dem letzten Tomb Raider, das auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, Fairness halber, vergleiche, schneide Uncharted besser ab.
Sag, wenn du fertig bist. Bitte. Bei mir kribbelt es unter den Fingern. Yeah. Also ich habe das Spiel ja nicht gespielt, muss ich sagen. Ich habe insgesamt von vier verschiedenen Personen mir so ein YouTube-Zusammenfassungsvideo angeschaut. Und für mich war es, wie soll ich das sagen, langweilig, das Spiel. Irgendwie fehlte mir die richtige Action. Dazu kommt, dass die junge Dame, die mit dem schwarzen Zopf da, wie soll ich das sagen, sie hat die größten und stärksten Männer einfach mit so einem ganz kurz und einfach das Genick gebrochen und solche Geschichten. Also Tomb Raider, gut, die hat Figur, ja,
nicht Kindheit mehr.
Und so.
Nicht mehr.
Ja eben, ich sag Kindheit, früher.
Das sind beides zwei Uncharted-Probleme und ich glaube beim Hauptteil habe ich es auch gesagt, ich bin kein großer Uncharted-Fan. Weil sich's für mich ein bisschen zu sehr wie ich will bewegtes Kino sein, ist, du musst nicht viel tun, langweilig, jein.
Ja, also eben, wie du sagst, du musst nicht viel tun oder willst nicht viel tun, diese viele Zwischendinge, die sind einfach eher, ja.
Also ich kann Uncharted 4 perfekt zuschauen, das ist für mich fast die bessere Variante in dem Fall, weil zum Spielen ist es mir zu langweilig, zum Gucken ist es aber ganz okay. Also das ist irgendwie so das klassische Spiel, was dann irgendwie meine bessere Hälfte spielen darf oder kann und ich irgendwie mit der Switch daneben sitze und dann quasi beides irgendwie mit konsumiere. Aber das war halt bei Uncharted immer so, das geht auch nicht weg. Dabei wird es auch bleiben. Zugegeben war allerdings auch das letzte Tomb Raider für mich mehr und mehr in diese Richtung. Zumindest nicht so krass wie Uncharted, aber doch auch.
Ja, aber da ist halt immer noch, oder da war besser gesagt noch das Adventure mit drin. Es war Action, sie hat so irgendwelche Stunts machen müssen. Die sind hier nicht so dabei. Also wenn die junge Dame ab einem, wie soll ich sagen, am Dach hüpft vom einen Stockwerk ins nächste runter, da stellt sie sich schon fast an wie ich, alter Opa. Also so in die Knie gehen und dann runterhüpfen und so. Also schon. Ja, es ist nicht. Nee, ich glaube nicht, dass sich die warm anziehen müssen.
Da wird es jetzt schwer, weil natürlich ist auf der anderen Seite ist es halt ein bisschen Realismus, ne? Es ist nicht irgendwie. Da war Nathan Drake halt schicker. Ich finde dieses Menschliche jetzt überraschenderweise ein bisschen netter.
Ja, menschlich bin ich. Ich will was. ein bisschen mehr Action haben, wenn ich spiele, oder?
Uncharted hat sich, glaube ich, aus gutem Grund sehr, sehr gut verkauft, von daher. Ja, weiß ich nicht, Action, es ist ja viel los, du machst halt nicht viel.
Genau, also eben, ich wollte einfach sagen, also die Aussage, die du gemacht hast, dass ich dann Tomb Raider warm anziehen muss, das würde ich nicht unterschreiben. Das andere kann sein, es muss einem halt auch liegen.
Hast du das letzte gespielt?
Ich habe es nicht wirklich viel gespielt, ich habe es mitgespielt, ja.
Also ich finde, im Vergleich zum letzten sind die jetzt schon relativ nah beieinander. Ich hoffe allerdings auch, dass sich Tomb Raider stärker weiterentwickelt.
Das ist natürlich wirklich zu hoffen. Weiß man da, gibt es da nächstens einen weiteren Titel?
man weiß, dass es eine Mache ist, irgendwie auch parallel zu dem gerade entstehenden Kinofilm, wo ja auch Tomb Raider überraschend, darf man das jetzt so sagen, ja, es ist halt bei Tomb Raider leider so überraschend flachbrüstig daherkommt und auch überraschend normal weiblich und nicht sexualisiert, was ich ja sehr positiv finde.
Ah, du, für mich, ich meinte mit Figur nicht die Oberweite, sondern sie hat einfach mehr, die Dame, die in Uncharted ist, die ist halt wirklich sehr, es könnte die Hausfrau von nebenan sein.
Ja, das stimmt. Charisma hat Tomb Raider auf jeden Fall weit mehr als beide Uncharted-Damen, ja.
Das meine ich damit, genau. Ja. Mhm. Also von dem her, so rum. Und du mal schauen, wenn es dann kommt.
Ja gut, gerade da in dem Fall verstehe ich es, aber die haben jetzt nicht mehr irgendwie großartig noch was aufbaut, weil den Charakter brauchst du halt für die 8 bis 10 Stunden, den kannst du ja auch nicht aufbauen vorher, den gab es halt schon, das ist ein Nebencharakter, ist eine Nebenhandlungsstory und die Story ist abgeschlossen, weil das neue Uncharted wird sich auf jeden Fall mit was anderem beschäftigen.
In eine andere Richtung gehen, genau. Na dann, gehen wir in die Nintendo-Ecke, also nee, Nintendo-Ecke ist ja nicht, aber Nintendo-Titel zumindest.
Ja, es ist die Switch zumindest.
Genau, es ist farbig und bunt.
Ja, die Rede ist vom ersten Spiel auf der Nintendo Switch, das mit Mario zu tun hat. Das ist nicht das erste, aber nicht von Nintendo selbst ist. Es war ja auf der Gamescom und schon auf der E3 so ein bisschen die Hölle friert zu. Ubisoft hat einen Titel mit Mario angekündigt, das ist ein Mario Crossover. In dem Fall trifft sich Rabbids und Mario. Rabbids sind so nette, kleine, lustige, verrückte Hasen, erinnern mich so ein bisschen an die Minions, muss ich sagen.
Gab es aber schon vor den Minions, muss man dazu sagen?
Gab es schon vor den Minions, ja.
Genau.
Die sind, kommen wir mal zum Spiel an sich oder zu worum es geht. Im Endeffekt, es gab einen technischen Zwischenfall und die Rabbids überschwemmen die Erde. Der technische Zwischenfall, das ist auch vielleicht ganz nett, wurde von einem Overwatch-Charakter mehr oder minder ausgelöst. sieht zumindest so ein bisschen so aus. Finde ich alles recht nett gemacht, recht süß gemacht. Die fahren schon starke Geschütze auf und dann eben auch die Mario-Charaktere da hinein. Man sieht, dass es Yubi sehr, sehr viel wert war, diese Charaktere da in dieses Spiel hineinzubekommen, beziehungsweise da auch auffahren will. Und es funktioniert ganz gut. Was geht es bei dem Spiel an sich aber? Eigentlich ist es ein Rundentaktik-Shooter, würde ich jetzt mal fast sagen. Shooter ist übertrieben, aber es ist halt so ein Rundentaktik-Spiel. Fast so ein bisschen wie XCOM, was irgendwie ein komischer Aufeinanderstoß für mich in Anführungsstrichen ist, weil unterm Strich hat das Spiel überraschend viel Tiefgang. Es ist alles wie immer quietschbunt und total cheesy, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich taktisch relativ weitgehend und relativ komplex. Finde ich eine ganz überraschende Kombination, die mir überraschend lange Spaß gemacht hat und mich überraschend lange an der Stange halten konnte. Nicht ewig, warum kommt noch? Ja.
Genau, für das, dass es Mario-Charakteren sind, ist es, wie du gesagt hast, sehr komplex, ja.
Ich frage mich aber vor allem, und ich weiß nicht, entweder versuchen sie damit quasi jetzt eher Erwachsene anzusprechen, dann finde ich es okay. Ansonsten frage ich mich aber eher, für wen das Spiel gemacht ist. Ich glaube persönlich, dass es für Kids, und eigentlich sieht es aber so aus, nicht so ganz 100% geeignet ist, zumindest nicht für junge Kids, weil es halt doch ziemlich komplex und ziemlich groß ist. Und auch ziemlich kompliziert, quasi die Kämpfe an sich, da ist schon was los. Ja? Insofern interessante Kombination, interessant, das so mal rüberzubringen, technisch gut gemacht. Ich weiß aber noch nicht ganz, wie der Titel ist und ich kann es mir noch nicht ganz beantworten. Ich bin mal gespannt, was aus dieser Kooperation quasi rauskommt. Ne?
Ist ab 7 Jahre zumindest, also eben für die ganz Kleinen definitiv nicht.
Vielleicht verstehen es so junge Kinder auch, ich weiß es nicht. Ich weiß aber nicht, ob die großartig viel Spaß daran haben. Weil du musst halt teilweise schon knobeln und denken und tatsächlich strategisch denken. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so, also kurzweilig ist der Titel nicht wirklich. Ja? Also da hast du nette kurzweilige Zwischensequenzen vielleicht, das mag schon sein. Aber die Kämpfe, die können sich teilweise schon ganz schön ziehen und ganz schön anstrengend werden und du kannst auch durchaus mal irgendwie scheitern. Also der Schwierigkeitsgrad ist auch überraschend hoch. Ja? Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, wie die Verkaufszahlen von dem sind und ich bin gespannt, wie die Rezeption davon ist. Im Endeffekt auch irgendwie Fachpresse unter Anführungsstrichen und auch Kollegen, mit denen ich unterhalten habe, sagen alle das Gleiche. Na, das hat ganz schön viel Inhalt, da ist ganz schön viel drin, das ist ganz schön knackig. Aber das sagen lauter erwachsene Männer, ja? Oder Frauen. wie ist es dann mit Kids? Ja? schwierig. Die Frage ist aber, ob das überhaupt ihre Zielgruppe ist. Ich weiß es nicht. Ich frage mich, was sie sich erwarten. Das werden sie vielleicht irgendwann mal sagen. Und was das dann nach sich zieht, ob es dann weitere Kooperationen gibt und wenn ja, in welche Richtung.
Ob es in der Richtung weiter gibt und oder ob es auch andere Spieleentwicklerschmieden dann da aufspringen dürfen in die Richtung.
Ja, spannendes Thema. Zumindest die Marke würde ich mir fast wünschen, dass sie erhalten, weil im Endeffekt ist es das erste vernünftige Rundenspiel von Nintendo. Ich meine, die hatten sowas bisher gar nicht von Nintendo. Sagen wir mal mit Nintendo-Charakteren. Ja.
Genau, eben. Es ist recht umfangreich für Nintendo-Charakter, genau. Oder recht tief, ja.
Ja, es spürt sich auch total nach Nintendo an. Also, dass das irgendwie Ubisoft groß angelegt hat, merkst du halt vor allem daran, dass da irgendwie Rabbids drinnen sind. Ansonsten, die haben die DNA quasi von Nintendo schon kapiert, ja. Also, das funktioniert wirklich gut.
Ich denke, das mussten sie auch, damit das zustande gekommen ist, oder?
Ich nehme mal schwer an, dass Nintendo die relativ stark unter die Knute genommen hat.
Hart an die Leine genommen hat. Genau, ja. Na dann gehen wir vom Quietschebunt mit Hasen und Mario über zu einem sehr eher düsteren Geschichte. Die Erde ist verloren.
Ja, wieder mal.
Natürlich, zum 522.000. Mal.
Und ich war ja bei dem Titel, der jetzt kommt, auch schon gefühlt ein bisschen verloren. Wir hatten ihn auch schon in einer Folge. Die Rede ist von Destiny 2. Da kam jetzt endlich das normale Spiel heraus. Wir haben im Sommer ja schon über die Beta gesprochen und ich war von der Beta ja nicht begeistert. Einfach weil ja zu wenig Neues für mich dabei war und technisch schwierig. So viel mal vorweg, es wurde technisch besser. Früher war das Ding aber quasi irgendwie, hat halt quasi vorgelegt für die Branche, dort sind sie nicht hingekommen. Ne? Technisch ist es nicht schlecht, aber es ist halt ja, gutes Mittelmaß. Ne? Die technische Vorreiterschaft, die sie mal hatten, haben sie nicht mehr. Trotz allem bin ich jetzt, ich habe das Spiel auch schon einmal durch, positiv überrascht, beziehungsweise gefällt mir der Teil sogar besser als der erste, weil der erste tatsächlich große Probleme hatte. Kommen wir zuerst mal zur Story, und das ist nämlich das Hauptproblem des ersten gewesen, dass die sehr verworren, sehr kompliziert und sehr schwierig und unterm Strich dann sehr kurz war. In dem Fall ist die Story wieder super hochtrabend, aber relativ leicht nachvollziehbar, trotzdem aber unter Anführungsstrichen komplex. Die Blutlegion greift die Erde an und kidnappt mehr oder minder den Reisenden. Das ist so ein mondgroßes Ding, das den Menschen irgendwie Superkräfte mitunter verleiht, also sie quasi zu diesen Hütern macht. Die hat man auch schon im ersten Teil gespielt. Und ja, die Blutlegion nimmt den quasi ein, nimmt die Erde ein und alles scheint verloren. Unser Hüter erwacht quasi ohne seine Kräfte und führt dann mehr oder minder gemeinsam mit ein paar anderen die Revolution an, muss also zuerst A, seine Kräfte wieder bekommen und dann aber halt auch B, die Erde zurückkämpfen und den Reisenden befreien und was weiß ich alles. Recht überraschend, tiefgehende, sehr emotionale, sehr gut inszenierte Geschichte. Eigentlich kann Bungie das ganz gut, die kennen wir zum Beispiel eben von Halo. Und es kommt überraschend gut rüber, Umfang ist wesentlich größer, wir sind so bei 12 bis 15 Stunden, was jetzt die Solo-Kampagne betrifft, die ist sehr gut, die lässt sich gut spielen. Trotz allem bleibt meine Kritik, so ein bisschen mehr Mut zu Neuen hätte ihnen nicht geschadet, irgendwie da jetzt mehr Rassen einbauen, mehr Klassen einbauen, vor allem halt einfach neue Rassen und neue Klassen und nicht einfach genau das, was wir alle schon aus dem ersten Teil kennen, wäre schon ganz nett gewesen. Ja, war leider nicht so, warum auch immer. Trotz allem, ja, gut gemachtes Spiel, macht Spaß. Ich bin ein großer Bungie-Fan, vor allem ich liebe auch Halo. Sie schaffen es wieder, mich ganz gut zu unterhalten. Mehr als mit dem ersten Teil, obwohl ich zuerst so skeptisch war. Ich bin zufrieden.
Na dann, würde ich doch sagen, gehen wir über zu einem DLC. Ein Spiel, das hatten wir auch schon, das eine oder andere Mal hier im Podcast, in der Spielekategorie.
Ja, das war indirekt auch schon ein bisschen Thema und hat mir dann leider Mario Rabbids auch quasi abgewöhnt oder mich nicht mehr weiterspielen lassen. Die Rede ist von XCOM 2, War of the Chosen. XCOM 2 so ein bisschen, also XCOM generell eben so ein bisschen die Mutter dieser rundenbasierten Taktikspiele und eben damit auch sehr ähnlich wie dieses Mario Rabbids. Dass ich das überhaupt mal vergleiche, ist aber schon eine große Ehre eigentlich für alle Parteien. Ja. Mhm. Und in dem Fall wurde ja relativ überraschend angekündigt, dass das Spiel einen DLC bekommen wird, der so groß sein soll, dass es sich wie XCOM 3 anfühlen soll. Ja, der ist jetzt da, 40 Euro teuer, übrigens genauso teuer wie auch Uncharted. Wir haben momentan so ein bisschen die Zeit der sehr teuren, sehr umfänglichen DLCs. Ist aber tatsächlich relativ umfangreich, wobei ich das halt ein bisschen sehr stark aufgetragen finde, meiner Meinung nach jetzt. Um was geht's? Im Endeffekt bekommen wir das Gleiche, was wir bisher hatten. Wir bekommen aber jetzt eine neue Rasse dazu. Und zwar die Auserwählten, eben diese Chosen quasi. Die Handlung ansonsten bleibt eigentlich die gleiche. Advent hat die Erde übernommen. Das sind quasi so eine Organisation, die von Aliens unterwandert wurde. Und ja, im Hintergrund jetzt kämpfen eben diese neuen Auserwählten irgendwie mit. Dadurch werden die Kämpfe und die Missionen, die wir eigentlich alle schon kennen, wenn wir das Originalspiel durchhaben, ein bisschen abwechslungsreicher. Es gibt natürlich ein paar neue Kampfmechaniken, es gibt auch neue Klassen, Waffen, Missionen, also einfach mehr von allem in jeder Hinsicht. Das gibt dem Spiel einfach nochmal eine neue zusätzliche taktische Tiefe, sage ich jetzt mal quasi. Wirklich neu erfunden hört sich dadurch nichts. Im Endeffekt spürt sich halt irgendwie an, wenn du halt ein, was ich was bestehendes Kartenspiel um 10 Karten erweiterst. Das Grundspiel ändert sich jetzt de facto nicht, aber die Mechaniken werden halt ein bisschen anders. Ist schon ganz nett jetzt. XCOM 2 ist es doch schon ein bisschen betagt, das sind 1,5 Jahre. Das Spiel so nochmal durchzumachen, habe ich auch die große Revolution oder so, dieses große, es fühlt sich wie ein dritter Teil an, war es nicht. Ja. Sonst so technische Natur, die hatten einen wirklich sehr schlechten Start. Gerade auf den Konsolen lief das Spiel wirklich äußerst mies. Ich habe es auch auf der PS4 gekauft, oder weil ich dort halt das Normale habe. Und da lief am Anfang fast gar nichts, riesengroße Performance-Probleme, obwohl es jetzt nicht so die riesengroße High-End-Kiste ist, Performance-Probleme, und das auf einer PS4 Pro tut natürlich extrem weh. Das liegt jetzt nicht daran, dass das Spiel so umfangreich wäre oder so groß wäre, sondern dass die Entwickler einfach irgendwas verpennt haben müssen. Es gab dann irgendwie nach ein paar Tagen auch sofort ein Update. Das war 15 GB groß.
Wow.
Ja, hat's besser gemacht, hat's aber nicht gelöst. Ja? Und das zeigt halt mal, dass da irgendwas ein bisschen hakt. In dem Sinne für die Zuhörer die Empfehlung, wenn ihr Interesse an dem Spiel habt, shoppt es euch am besten, wenn es geht, für den PC. Auch wenn ihr die normale XCOM-Version irgendwo anders habt, die kriegt man mittlerweile für sehr, sehr, sehr schmales Geld bei Steam bzw. x-beliebigen Reseller. Ne? Vielleicht, wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich quasi die Plattform gewechselt und hätte mir irgendwie XCOM für, weiß ich was, 5, 6 Euro geschossen und dann die 40 Euro auf dem PC lieber ausgegeben, als dass ich es auf der PS4 ausgebe und dann dort ein relativ instabiles Spiel bekomme. Instabil bzw. halt auch sehr ruckelig. Ja? Schade eigentlich.
Auf jeden Fall. Na dann, gehen wir zum Spiel über, das mich überhaupt nicht überzeugt. Ich finde das sogar, es hat tolle, schöne Detailgrafik, von der Grafik her, schöne Details in den Bäumen etc. Aber man kann da nicht über die Straße hinausfahren. Das gefällt mir nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass das von dir kommt, war mir völlig klar, weil es geht um ein Rennspiel und was du da für ein Fan bist, wissen wir. Und das ist auch gleich ein super Vorfazit. Also für Fans von Casual Racern ist Project Cars 2 absolut nichts.
Das Falsche, genau.
Genau, das ist eine realistische Rennspielsimulation, somit quasi im Sinne von Gran Turismo oder dem normalen, originalen Forza, nicht von Forza Horizon, das ist ja sehr arcadig.
Genau,
Sehr umfangreich, 170 Autos, sehr realistisch, je nach Konfiguration. Sie haben es diesmal geschafft, dass auch Einsteiger halbwegs Platz finden, einfach weil es genug Fahrhilfen gibt, weil es ein Tutorial gibt, weil man das dann der Reihe nach hin und weg schalten kann. Das war beim ersten Teil nicht so, jetzt ist es besser. Das heißt, es ist auch für Einsteiger mal halbwegs tauglich, um sich heranzutasten. Ansonsten, ja, man kann überraschend wenig dazu sagen. Es ist ein wirklich gutes Spiel. Es ist eine wirklich sehr gute realistische Rennsimulation, die sehr umfangreich ist. Die KI ist sehr gut. Die Grafik kann sich wirklich sehen lassen. Der Umfang ist sehr enorm und alles andere sparen sie sich einfach komplett. Wenn ihr irgendwie eine große, umfangreiche Story sucht, vergesst es. Keine Chance, gibt es nicht. Es gibt einen Karrieremodus, aber da kannst du dich halt einfach in die Höhe arbeiten und fertig. Keine Story, kein Nichts, kein gar nichts. Kein Zuckerguss, einfach 170 Autos, gute KI und Abmarsch und Fahren und viel Spaß. Mehr gibt es da nicht viel zum sagen. Eben, wer jetzt eher auf Casual Racer steht, vergesst, ihr werdet damit nicht warm werden. Ja? Das funktioniert nicht. Selbst wenn es eben sich mit einigen Fahrhilfen ganz gut spielen lässt, es ist so oder so trotzdem ein sehr realistisches Spiel und macht keinen Spaß, wenn man auf Realismus nicht steht, unter Anführungsstrichen. Was ja auch total okay ist, aber ja.
Genau, also das eben, wie du sagst, schön sagst, der Realismus hat mir wiederum sehr gut gefallen. Also das Handling etc., das funktioniert wirklich ziemlich echt.
Gibt es bessere, muss ich auch dazu sagen. Freue ich mich schon sehr auf das nächste Gran Turismo, das ich schon spielen durfte. Aber momentan gibt es halt auf dem Markt gar nichts. Wird auch zu erwarten sein, dass das nächste Forza bringt. Weiß ja keiner.
Das will ja Ende diesen Monats, nächsten Monats kommen, oder?
Weiß ich jetzt gar nicht. Ich warte darauf, bis die Scorpio kommt und die kommt Anfang November. Ich glaube aber, das ist schon veröffentlicht wurde, das weiß ich jetzt aber gesagt gar nicht.
Ich dachte eben Ende Oktober und dann die Scorpio hinten nach, ja. Aber im Halbwissen, Böses von der Seite.
Project Cars war gut beraten, das jetzt davor zu machen, bevor die großen anderen Titel kommen, auf jeden Fall.
Definitiv, ja. Großen Titel. Eines, was jedes Jahr wieder kommt, dieser großen Titel, ist FIFA.
Ja, FIFA und Pro Evolution Soccer. Und ich möchte das also zum Abschluss der Konsolenspiele mal beides zusammenfassen. Ich habe in beides mal hineingespielt. Ich bin nicht der große Sportsimulationsfan. Habe aber mal so einen Vergleichsartikel für eine andere Plattform geschrieben und möchte das jetzt auch so ein bisschen eingehen, ohne jetzt irgendwie groß die Fußballanalyse zu machen. Es gibt sicher irgendwelche Podcasts, keine Ahnung, wenn höre ich sie nicht, die das irgendwie stundenlang analysieren können. Das möchte ich gar nicht. Einfach zum Vergleich der ganzen Sachen. Grafisch ist FIFA meiner Meinung nach wie vor besser. EA hat heuer die Entscheidung getroffen, das Spieltempo an sich ein bisschen zurückzuschrauben und nach hinten zu nehmen. Dadurch fühlt sich auch die Steuerung ein bisschen besser an. FIFA wirkt dadurch so ein bisschen dynamischer, als es das früher war, quasi, beziehungsweise auch kontrollierbarer, sage ich mal quasi. Ja, realistisch würde ich jetzt nicht sagen, weil das ist jetzt eher irgendwie die Pass-Richtung und das bleibt es auch. Aber es wirkt ein bisschen mehr so, als könnte ich tatsächlich beeinflussen, was da passiert, weil das Spieltempo jetzt halt einfach kürzer ist, also langsamer ist und nichts besser steuern kann quasi. Ja. Mhm. Konami hat nach wie vor das Problem, dass es zwar eigentlich wahrscheinlich das kontrollierbarere, realistischere Spiel ist, FIFA holt auf und Konami fehlen halt einfach vor allem die Lizenzen der großen Ligen. Es sind zwar immer wieder ein paar Lizenzen dabei, der ein oder andere Verein heißt jetzt dann doch so, wie er heißen sollte. Auch die Champions League ist dort drinnen, trotz allem dieses ganze Lizenzgemurkse ist alles ein bisschen schwierig und das bricht halt wahrscheinlich Konami mit PES irgendwie über kurz oder lang halt irgendwie wahrscheinlich doch das Genick. Grafisch, eben, ja, EA holt auf, was Grafik betrifft, EA holt auf, was Spielgefühl betrifft. Pro Evolution Soccer wird es relativ schwer haben. Ein anderer Grund, warum ich das Thema hier jetzt drinnen hatte, und das finde ich sehr spannend, von FIFA gibt es ja auch eine Switch-Version. Und das war überraschend für mich. Also ich wusste ja schon, dass es so kommen wird. Kurz gesagt, zockt sich ganz gut auf der Switch. Kann man nicht schimpfen. Also klar, man sieht weniger Details, aber es ist auch nicht so, als wäre irgendwie nur alles grün und irgendwie ein paar Pixel drüber. Es ist in Ordnung. Das klingt jetzt total blöd, aber es ist wirklich angenehm. Es steuert sich mit den Controllern ganz gut. Und gerade so die Variante, dass ich das quasi mitnehmen kann und damit quasi mein FIFA in der Hosentasche mehr oder minder, in der großen Hosentasche, in der Manteltasche habe und irgendwo hinstellen kann, jemanden den zweiten Controller in die Hand drücken kann und sagen kann, so, zocken wir mal. Ich finde die Idee total nett und da nehme ich dann auch die grafischen Einbußen in Kauf. Wie immer gilt aber halt, wenn ich es nur daheim auf dem Fernseher zocke, ja, vergessen, dann woanders kaufen. Wenn ich so mobil zocken mag oder halt tatsächlich mit anderen Leuten mobil auf dem Display zocken mag, echt eine coole Idee eigentlich. Funktioniert für mich überraschend gut, hätte ich nicht geglaubt.
Na dann, könnten wir ja darauf hoffen, dass noch mehr größere Titel es auch auf die Switch schaffen.
Ja, hoffe ich zumindest tatsächlich sehr. Also sowas funktioniert ganz gut und du hast halt echt die praktische Variante und ich habe es tatsächlich getan, dass du einfach jetzt sagen kannst, wir könnten eine Runde FIFA spielen, ne? Und jetzt nicht irgendwie da die großen FIFA-Abende ausgemacht werden müssen, sondern das irgendwie weiß ich wo geht. Ja?
Na dann, das war's, der abschließende Punkt der Konsolen- und PC-Spiele. Gehen wir rüber zu den iOS-Spielen, also den mobilen Spielen, besser gesagt. Machine VR, was komischerweise ein AR-Titel ist und nicht VR.
Ja, ich hoffe, es heißt es auch tatsächlich so, mit dem Namen habe ich auch ein bisschen herumgespielt. Ja, iOS 11 wurde veröffentlicht und damit wurde die iOS-Plattform ja über Nacht zur größten Plattform für AR, so wurde das ja damals von Apple angekündigt. Am 19.09. war es soweit und auf der iPhone Keynote, wo das iPhone 8 und das iPhone X vorgestellt wurden, wurden ja auch AR-Titel gezeigt. Unter anderem eben dieses Maschinenspiel. Sah ja auf der Bühne sehr eindrucksvoll aus, fand ich. Hast du das auch gesehen?
Habe ich im Nachgang dann gesehen in diversen YouTube-Filmen. Ich habe ja die Keynote nur partiell gesehen, ja.
Ja, das kam kurz nach Release dann auch, also des iOS-Updates auch raus. Ich habe es mir sofort geshoppt, kostet irgendwie so um die 5 Euro herum, glaube ich.
Schweizer Franken 5 und heißt The Machines, nicht, habe ich gerade gesehen, weil Machines VR gibt's nicht, aber The Machines gibt's. Und das war das Spiel.
Ja, nach dem ersten Anspielen muss ich sagen, ich bin mal gespannt, was das mit diesem AR-VR-Thema wird. Das war es noch nicht. Unterm Strich bekommen wir ein relativ klassisches MOBA mit relativ hübscher Grafik und wirklich schwieriger und mieser Steuerung. Ich brauche mal relativ viel Platz, um mir dort mein Spielfeld quasi hinprojizieren zu können. Das funktioniert mal so eben im Bus nicht so wirklich.
Also relativ Platz, viel Platz von wie viel sprichst du da? 5-6 Meter im Quadrat, oder?
Das kann ich nicht sagen. Nee, so ein Tisch reicht auch schon, ja. Aber das Problem ist halt irgendwie, unterwegs funktioniert es halt irgendwie doppelt nicht. Einerseits A, weil irgendwie die geraden Flächen, die ich dort finde, irgendwie nicht funktionieren. Und B, eben auch, um dabei zu bleiben und dann quasi zur Steuerung zu gehen. Wenn ich jetzt irgendwie das im Bus spielen mag, müsste ich halt permanent blöd um mein Spielfeld herumrennen. Was es halt wirklich anstrengend, komplex und vor allem unnötig anstrengend und unnötig komplex macht, ja.
Ich denke aber auch, solche Spiele sind nicht unbedingt für den Bus geeignet, oder?
Ja, die andere Frage ist aber dann, wofür sie sonst geeignet sind.
Für zu Hause vom Sofa aus?
Ja, vom Sofa aus mal auch nicht, sondern für zu Hause vom Sofa stehend und dann aber hoffentlich auch weit genug weg, damit genug Platz ist. Das Problem ist, diese Steuerung selbst gibt dem Spiel keine Komponente, die man braucht oder will. Das ist einfach nur nervig, ja. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie gerade bei so einem MOBA, wo durchaus mal was los sein kann und irgendwie 17 Einheiten dort und 13 Einheiten da, wenn ich da jetzt aber zuerst mal dreimal um den Tisch laufen muss, um irgendwie in eine komische Höhle hineingucken zu können und dann irgendwie zum Heranzoomen mit der Hand, also nochmal rangehen muss extra, das ist keine Hilfe, das ist ein Nachteil. Also ich meine, MOBAs haben normalerweise meistens eine fixe Kamera, damit du das Spielfeld gut im Blick hast und eine Übersicht hast und fertig. Ich glaube, für die Spielidee war es halt vor allem mal einfach eine blöde Idee. Ob ich will mir jetzt nicht irgendwie gleich AR generell abkanzeln, nur MOBA auf AR funktioniert schon mal nicht.
Also du meinst, zu viel Bewegung ist da mit dabei?
Ja, du musst dich zu viel bewegen bei auch zu wenig Zeit.
Genau, das meine ich.
Ja. Also wenn jetzt irgendwie eh schon alles brennt und du dann noch ein halbes Mal also irgendwie um den Tisch laufen musst, das spätestens dann nervt dich das, ja? Wenn ich jetzt Zeit habe, so viel ich will, oder wenn ich vielleicht irgendwie einen Film so genießen würde oder irgendwie ein nettes Brettspiel oder sowas, wo es keine zeitkritischen Dinge gibt, ja, vielleicht macht es Sinn, vielleicht will ich dann auch Details sehen. Und es ist wirklich schön, wenn ich das Spiel irgendwie anhalten würde und mich heranzoome. Es ist wunderschön gemacht, die Grafik ist eine Sensation, ja. Aber es ist mir halt komplett wurscht, wenn irgendwie meine Basis gerade brennt und ich denke, um Gottes Willen, ich muss zu meiner Basis, aber ich muss jetzt einmal um den Tisch rennen und dann auf meine Basis hin und dann schauen und dann reagieren. Das Spielkonzept und die Steuerung passt einfach nicht zusammen, auch wenn es hübsch gemacht ist. Ja. Auf der anderen Seite, und das muss einem auch gewahr sein, ich habe ja noch ein iPhone 7, ich glaube auch nicht, dass es anders großartig ausschaut. Also AR braucht schon Rechenleistung und die Geräte werden schon ziemlich heiß und Powerbank sollte man auch in der Nähe haben.
Ich wollte gerade fragen, du hast es ja auf einem 7er ausprobiert, du hast das kein 8er dafür, oder?
Auf einem 7er und auf einem aktuellen iPad Pro 10.5.
Mhm. Weil ich habe die, also ein paar von den mobilen Geschichten, also von den AR-Geschichten auf dem, ich habe jetzt seit kurzem doch ein iPhone 8 Plus mir geholt und darauf gespielt und darauf lief es deutlich, gut, ich habe dann noch das 6S, also noch keine Dual-Kamera etc., also mit dem, wie heißt das, Tele-Dingsbums-Sensor, der zweiten Kameralinse. Und da läuft es deutlich besser und flüssiger auch vor allem, weil gut, im 8er ist ja richtig Power drin, wie im iPhone X dann schlussendlich.
Also mit flüssig hatte ich auf 7 und Pro auch überhaupt kein Problem.
Ja, gut.
Aber ja, es zerrt Akku und es wird heiß. Beide Geräte. Auch das große iPad und da ist ja auch schon relativ viel Wumms drin.
Spannend. Ich habe, ja, nee. Ich muss mal schauen, vielleicht probiere ich die Maschinen auch mal. Mein Achter wird nur dann heiß, wenn ich die LED, das ist ja eine vierfache LED drin, die wird richtig schnell und sehr heiß. Also das als Taschenlampe nutzen und dann mal kurz einen Finger drauf halten, das wird heiß.
Ja, lass mal Machines laufen, da ist richtig Grafikpracht drinnen. Da rödelt er schon mal ordentlich, das ist schon mal so ein guter Benchmark-Test.
Was ich gespielt habe, ist das Stack. Das habe ich früher schon im Normalmodus gespielt. Kennst du ja, wo man da diese Bauklötze übereinander schweben. Du musst einen richtigen Augenblick drücken, damit sie genau aufeinander gestapelt werden. Wenn sie nicht genau sind, wird ein Stück abgeschnitten.
Habe ich auch in AR gespielt.
Ja. Ja. Und mit AR macht das auch richtig Spaß, wenn man nicht zu arg zittert.
Ich habe da das gleiche Problem, dass ich halt auch irgendwie mit AR habe, also mit vielen AR-Titeln habe. Ja, funktioniert schon, aber wozu habe ich das jetzt gebraucht?
Ja, also bei der Stack hast du wenigstens die Möglichkeit, du kannst sitzen bleiben, du musst dich nicht bewegen. Ich verstehe das, was du gemeint hast der Machines, also beim ersten Spiel. Das ist natürlich doof, eben wie du sagst, wenn man dann noch rundherum laufen muss, nur um in eine Höhle reinzuschauen, das passt irgendwie nicht. Das mir einfach zu zeigen, du, es würde gehen, aber eben, da passt dann eben von der Zeit her nicht mehr. Da müsste man dann fast die ganze Spielfläche mit zwei Fingern irgendwie drehen können oder sowas, um schneller dran heranzukommen.
Ja, ich glaube gerade, das wollten sie eben nicht, weil sie halt die große EA-Vorzeigegeschichte waren. Ja, das.
Genau, ja. Aber eben, ich meine, für die Zukunft bei solchen Geschichten, wenn man das wirklich noch so umsetzen würde, mein Gott, Deutsch, dann müsste man wahrscheinlich da die Möglichkeit einbauen, wenn es schnell gehen muss, dass man auch mal drehen kann.
Ja, ich hätte das Spiel halt gerne ohne EA.
Aha, gut.
Also es ist wirklich wunderschön gemacht und wahrscheinlich wird es einfach noch so heiß werden, einfach weil die Grafikpracht enorm ist und die alles aus der Unreal-Engine rauspressen, was geht. Aber bei der Stack, um auf das zurückzukommen, habe ich halt echt wiederum das Thema, dass ich mir denke, okay, aber das Spiel ändert sich keinen Deut, ob das jetzt AR ist oder nicht. Das spielt sich nicht anders als früher. Jetzt steht das Ding halt auf einem Tisch, der halt vor mir steht. Ja, ist okay. Und vorher war es halt einfach so da. Das Spielprinzip an sich ist komplett das Gleiche.
Genau, es ist nicht irgendwie was dazukommt, eben außer, dass es eben vor dir aufgetürmt ist. Na dann, gehen wir zum nächsten Spiel über, zum zweitletzten, besser gesagt sogar schon. Tim, das darfst du aussprechen.
Ja, es sind gleich zwei auf einmal und im Endeffekt ist es nur der Hinweis auf zwei Ports. Thimbleweed Park und The Witness, zwei Spiele, die es schon länger auf anderen Geräten gab.
Ich sehe Pixel.
Ja, Thimbleweed Park meinst du jetzt?
Genau.
Von Ron Gilbert, das neue Spiel quasi. The Witness war von Jonathan Blow. Ein Rätselmeisterwerk. Ich mag nur auf beide insofern kurz eingehen, dass ich auf die Portierungen eingehen mag, jetzt nicht groß auf die Hauptspiele, weil beide gibt es jetzt seit kurzem eben auf iOS.
Auch auf Android, wenn ich fragen darf, Entschuldigung?
Ja, ich glaube ja. Also sie sind zumindest geplant, wenn nicht sogar schon erhältlich. Beide kosten 10,99 auf iOS. Das ist für eine iOS-App jetzt angeblich viel. Im Vergleich dazu, dass die anderen Varianten nur deutlich teurer sind, immer noch eine Preisersparnis.
Wenn man die Masse fragt, ist es viel. Genau, wenn man Leute fragt, die das genießen und auch schätzen, ist es der Wert, oder? Oder doch nicht?
Ja, ich muss halt einfach mit den anderen Konsolen vergleichen. Ich meine, ich kann jetzt Thimbleweed Park halt auch irgendwie auf der PS4 spielen und The Witness genauso und zahle halt irgendwie mehr dafür. Das ist halt einfach vor allem der Punkt. Und der Vergleich ist zulässig, finde ich, weil umfangmäßig ist es jeweils immer das volle Spiel. Also da ist es irgendwie keine Einschränkungen. Grafisch wurde natürlich runtergedampft. Das läuft dafür aber auch auf älteren Geräten relativ gut. Also relativ gut, es läuft, ja. Gerade Witness ist relativ grafisch anspruchsvoll. Ich habe das Ding absichtlich auf einem iPad Air 1 probiert. Lief, ja. Also kann man sich dann das sagen, klar sind die Details dann relativ niedrig. Aber ich meine, logisch, mehr gibt das Ding halt nicht her. Auf dem iPad Pro 10.5 gab es sehr viel her und war sehr hübsch. Ja? Da fällt dir jetzt gar nicht so groß der Schritt zu PS4 auf, so blöd es jetzt auch klingen mag, weil es tut und das Display ist hübsch und schön und Ding und der befüttert das auch. Also das funktioniert alles ganz gut, ja. Ansonsten, so steuerungstechnisch, das ist ja auch immer so ein komplexes Ding, wenn ich es quasi von der Konsole runterziehe auf ein Touchgerät, wie funktioniert das da? Auch bei beiden überraschend gut. Auf der einen Seite Thimbleweed Park, klar, das ist einfach für Touchgeräte ideal geeignet. Das ist so ein Point-and-Click-Adventure. Ja? Und das ist jetzt halt nicht Point-and-Click, sondern Touch-and-Touch. Ja? Das ist in Ordnung, das hat Baphomets Fluch schon immer gezeigt. Sowas funktioniert für solche Geräte einfach ideal, wobei das Thimbleweed Park schlechter macht als Baphomets Fluch, weil du einfach irre viele Interaktionsmöglichkeiten hast. Also da gibt es nicht hingehen und machen, sondern nehmen, nutzen, reden, weißt du, was ich meine? So 17 verschiedene Interaktionsmöglichkeiten dauernd.
Genau.
Das ist schon ein bisschen viel, um das jetzt mit Touch zu bedienen, aber es funktioniert. Es ist einfach nur nicht so hübsch wie bei Baphomets Fluch. Witness ist es auch gut umgesetzt. Da muss man sich immer ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Mit einem Daumen änderst du quasi die Ansicht und du musst aber dann auf das Display tippen, um dorthin zu gehen. Das heißt, ich tippe auf eine Stelle auf dem Display, die ich sehe, und mein Charakter bewegt sich dorthin. Und wenn ich meine Finger irgendwie nicht bewege, also ich kann mich quasi auch rückwärts gehen.
Ich verstehe dich, ja.
Ich tippe wohin, der geht dorthin und ich kippe weg und der geht aber trotzdem weiter. Das wirkt ein bisschen verstörend mitunter.
Man muss sich halt einfach daran gewöhnen.
Ja, was aber völlig wurscht ist. Ja. Der Witness ist ein Rätselspiel. Wir hatten schon mal im Test, da geht es um die Rätsel. Und die Rätsel sind so Bretter und das sind meistens so Linienrätsel. Ja. Und die funktionieren alle perfekt mit Touch. Das ist überhaupt kein Thema. Ob die Bewegung quasi zwischen den verschiedenen Rätseln jetzt gut ist oder schlecht ist, ist völlig wurscht. Das Spiel lebt von den Rätseln. Das tut es auf dem iPad genauso. Ich muss gestehen, hätte es das von Haus aus auf dem iPad gegeben, hätte ich mich sehr, sehr, sehr gefreut, weil gerade das ist halt wirklich auch für unterwegs wirklich ideal, weil du halt jederzeit einfach mal Pause machen kannst und fertig. Ja.
Also schlussendlich kannst du beide empfehlen?
Ich kann beide wärmstens empfehlen und gerade die, die irgendwie die Spiele sonst nicht schon irgendwo haben, auf jeden Fall zugreifen. Beides Top-Spiele. Das eine halt ein Retro-Klassiker quasi, das andere halt wirklich ein super Rätselspiel, wenn man auf Rätselspiele steht. Beides sensationell und also gut umgesetzt, gut portiert auf die Plattformen, generell gute Spiele. Kann man nicht viel falsch machen, 10,99 finde ich einen fairen Preis, eben sogar günstiger als die großen Versionen, obwohl sie den großen Versionen, finde ich, nicht allzu viel nachstehen.
Gut, vielen herzlichen Dank für die ganzen Spiele, die du wieder mal mitgebracht hast. Ich habe selber, wie gesagt, nur 3 davon angespielt. Somit konnte ich nicht ganz so viel mitreden, wie meistens eigentlich.
Für den nächsten Urlaub die beiden iOS-Titel wirklich wärmstens ans Herz zu legen.
Ich habe beschlossen, nach dem letzten Kurzurlaub, das werde ich nicht mehr machen, dieses Urlaub, das ist nicht schön.
Na dann für die Kids, The Witness, was zum Mitdenken?
Ja, ich kann oder ich weiß nicht, ob ich froh darüber sein soll. Doch, ich bin froh. Meine Mädels spielen noch nicht so digitale Spiele. Auch wenn sie die Möglichkeiten hätten, mit der alten und der neuen Xbox, mit Nintendo-Konsolen, mit auch mobilen Nintendo-Konsolen, sie schmeißen sie zwar immer wieder mal an und denken, sie möchten spielen, aber schlussendlich landen sie immer wieder mal irgendwo bei analogen oder so Twitter-Lösungen, analogen Spielen mit Internetanbindung, App-Anbindung etc., solchen Geschichten. Und spielen auf dem Tablet auch relativ wenig. Sie haben so ein Osmo Playground, wo man das iPad auf ein, hatte ich glaube mal erklärt in einer Folge, glaube ich, oder?
Mhm, sag mal so.
Genau, wo sie einfach so Rechenspiele machen müssen, also spielerisch rechnen lernen, schreiben etc. Das ja, weil da versuchen wir ihnen auch immer wieder ein bisschen spielerisch das Ganze ein bisschen näher zu bringen. Ansonsten eben noch spielen sie noch nicht so viel auf diesen digitalen Geräten.
Auch wenn das jetzt ein bisschen abschweifen ist, wir sind ja eh schon quasi gegen Ende der Folge und können ja kurz mal plaudern. Ist das nur bei deinen Mädels so oder ist das bei deren Altersgenossen quasi auch so, sind Videospiele nicht mehr cool, obwohl sie überall verfügbar wären oder besser verfügbar wären als früher zumindest?
Also zum einen sind sie besser verfügbar als früher und zum anderen sind halt die Eltern, die heute die Kinder haben, waren früher halt diejenigen, die händeringend spielen wollten und jetzt können. Hier jetzt von bei uns im Dorf oder auch umgebenden im Dorf sehe ich es nicht viel, dass sie so digitale Spiele spielen. Auch im Kollegen-Bekanntenkreis, es gibt sie natürlich und es gibt auch freizende Eltern, die halt auch dann mit den Kindern gewisse Spiele auf den Konsolen spielen. Aber ich sehe eher weniger digital. Aber ist nicht repräsentativ, wie gesagt, das ist hier Umgebung. Und unser persönliches Freundeskreis, ja.
Ich hatte das, ich war jetzt im Oktober leider ein bisschen krank immer wieder. Ich hatte das jetzt beim Warten beim Arzt wieder gesehen, irgendwie so jugendliche Kinder. Da war es vor 5 Jahren noch normal, dass jeder irgendwie, also auf jeden Fall irgendwie einen Gameboy in der Hand hatte.
Oder irgendein Smartphone von den Eltern, oder?
Ja, Gameboys sehe ich gar keine mehr. Draußen in der freien Wildbahn. Schade.
Ja.
Smartphones auch weniger gefühlt, zumindest was Spielen betrifft. Ich meine, irgendwie Messaging da, dort, hü, hot, egal wie alt, das finde ich auf der anderen Seite sehr bedenklich. Aber so Handy-Games zocken sehe ich auch weniger gefühlt. Finde ich interessant. Ich war dann irgendwie der Einzige in dem Wartezimmer, der irgendwie gespielt hat.
Der die Nintendo Switch ausgepackt hat?
Du sagst es ja. Es war mir dann schon kurz peinlich, als ich die Switch rausnahm und mir dachte, da spielt keiner. Und ich gesehen, okay, im Endeffekt sitzen alle vor WhatsApp und mir dachte, na gut, dann beschäftige ich mich, wenn es sinnvoll passt.
Finde ich gut, ja. Nee, also gefühlt ja, aber die Schweiz ist natürlich kein digitale Spiele, ja, die werden gespielt, aber im Verhältnis zu anderen Ländern, zu asiatischen Ländern und zu Amerika, ist die Schweiz sehr ein traditionelles Gebiet, was das anbelangt, würde ich sagen.
Okay, war generell schon immer so, auch irgendwie Gameboys auf von der Straße unter Anführungsstrichen, war das nie so ein Thema?
Sie waren schon da, also vor allem auch die Gameboys, die hat man gesehen, aber auch, und sie werden auch verkauft, aber unterwegs sieht man es, oder ich jetzt persönlich in letzter Zeit eben auch sehr, sehr viel weniger. Wie du sagst, halt Snapchat und irgendwelche, ja, wir hatten es mit dem Achim mal in den News-Folgen, wenn sie dann so komisch in die Smartphones reinquatschen, statt in den Hörer vorne reinquatschen und dann wieder sich so Sprachmessages zuschicken. Das mehr, das Spielen sehe ich weniger, ja.
In diesem Sinne, spielt mehr. Das Spielen mittlerweile nicht mehr das Verblödendste ist, finde ich auch interessant. Wobei das ist natürlich sehr individuell und eine sehr überzogene Aussage von mir, um Gottes Willen, ja.
Genau, ja. Ja, du, ich war ja an der Swisstoy, das ist die größte Schweizer Spielemesse und da ging es unter anderem auch um das Thema, das ist nicht wie in Deutschland haben sie ja die Gamescom, haben wir ja in der letzten News auch darüber berichtet und ihr in Österreich habt die?
Game City.
Game City, was ja auch von der Gamescom organisiert wird?
Ja, von der gleichen Truppe, ja. Die war vor kurzem, ich war krankheitsbedingt leider nicht dort, aber meine bessere Hälfte, die wird in der nächsten Folge kurz darüber berichten oder ich oder wie auch immer, ja.
Mhm. Genau, und bei uns ist halt nicht eine reine digitale Messe, was das anbelangt, sondern es ist eine Spielemesse, also wirklich im Expo, Bern Expo Gelände, das ist relativ großes Gebäude für eben solche Geschichten. Im oberen Stock hat man da die traditionellen Spiele, die Brettspiele und das Ganze. Da war Märklin unter anderem auch dabei und wie heißen die anderen? Carrera, genau. Kennst du noch von früher, oder? Und beide haben jetzt auch neue Geschichten vorgestellt, sie haben die normalen Carrera, zum Beispiel die normale Bahn, wo man einfach das Auto draufstellt und dann mit der Fernbedienung draufdrückt und los geht's. Sie haben aber auch eben neue Geräte, wo man das Ganze dann auch ein bisschen moderner hat, mit Boxenstopp, Aufladen, App-Anbindungen, solche Geschichten. Das verbindet sich da halt auch immer ein bisschen mehr. Und da waren doch noch ein paar sehr interessante Geschichten mit dabei. Was mir auch gefallen hat, der untere Stock ist dann der digitale Stock, wo halt eben, wer war dabei? Nintendo hatte ganz groß ausgestellt, Sony hat den kleineren, da haben sie vor allem diese, du hast es vorher erwähnt, diese mobilen Geschichten, wo man sich mit einem Android-Device oder einem iOS-Device mit der PlayStation verbindet und dann spielt.
Playlink, ja.
Playlink, danke, das Wort habe ich jetzt die ganze Zeit gesucht, respektive das Foto in der Library, wo ich das abgeknipst habe. Was aber ganz spannend war, sie hatten diverse Stände zwischendurch, mit so Börsenartikeln. Kennst du den Begriff Börse? Gibt es das bei euch auch? Secondhand-Geschichten?
Ach so, ja, klar. Mhm.
Ja, mit Nintendo Classic, mit Nintendo SNES etc., mit Gamecubes, was sehe ich da noch alles, Gameboys in diversen Farben und Größen und natürlich die ganzen Spiele dazu. Von denen hatten sie mindestens 4 oder 5 solche Stände, die eben solches altes Zeugs verkauft haben. Retro ist halt total in.
Naja klar, siehst du ja auch an den kleinen Konsolen quasi, ne?
Genau, und der Verband vom Schweizer Retro-Spiel war das, glaube ich, die haben so die alten, da bin ich so zu jung dafür, glaube ich, die in den Restaurants standen, die Spiele-Computer, so Pac-Man etc.
Ja, Automaten, klar.
Danke, Automaten, das Wort habe ich gesucht. Haben sie da restauriert und wieder neu in solche Tischchen reingemacht. Und ja, die kann man ja zu zweit spielen, aber eben das sieht man da ganz gut, wenn die Eltern ihren Kindern erklären, wir spielen das jetzt zusammen, aber die Kinder dann oder das Elternteil warten muss, bis der andere fertig ist. Also zusammenspielen heißt nacheinander spielen, früher. Anscheinend, also ich habe so ein paar Familien beobachtet, da war so Diskussion, warum kann ich jetzt nicht gleichzeitig gegen dich spielen, Papa?
Ja, stimmt, das war noch anders früher. Wobei es gab ja auch Automaten, wo es ging.
Es gab auch Automaten, wo es ging, die Space Invaders etc. Das waren dann aber schon die neueren.
Ja, ja. Ich kenne meinen Lieblingsautomaten, da habe ich viel Geld verschwendet, weil ich meine, ich bin zu alt dafür, ne, also jung, ne.
Die standen einfach in Österreich länger, in dem Fall.
Ich kenne das eher vom Urlaub in Italien oder sowas, weißt du, so diese Spielhallen halt.
Ja, ja, gut.
Time Crisis, das ist so ein Lightgun-Shooter-Ding. Mhm. Wenn ich irgendwann mal viel Geld habe, ich habe letztens sogar tatsächlich mal geschaut, darum sage ich jetzt auch viel Geld, sowas gibt, die gibt es auch restauriert, aber puh. Platz und teuer.
Platz und teuer, genau, das ist so ein Stichwort. Gibt's aber immer mehr, auch zum selber basteln. Ist halt dann nicht ganz das Original, aber man kann es nachspielen mit so Raspberry Pi-Geschichten. Ein bisschen stärkere Dinge als Raspberry Pi teilweise.
Ja, bei Time Crisis ist halt schwierig, weil das war eben ein Lightgun-Shooter. Das heißt, du hast echt eine angeschlossene Pistole noch gehabt und so einen Fußraster, wo du quasi drauf treten konntest, um aus der Deckung zu gehen und wieder rein.
Jetzt weiß ich, welches das ist, ja, ja. Mhm.
Also den nachbauen, schwierig, glaube ich.
Da gibt es einfachere, definitiv, ja. Was auch spannend ist, ich hatte mit einem Herrn das Gespräch, in der Swiss-Toy sind seit vielen Jahren, gibt es auch die ganzen Modellflugzeug-Helikopter-Geschichten. Das hat mich früher immer fasziniert, ich wollte sowas immer haben, aber das war unerreichbar teuer. Die haben einen richtigen, dank den Drohnen, zuerst haben sie das als wie sagt man, Konkurrenz angeschaut. Mittlerweile beflügelt das ihr Sortiment. Also die ganzen Geschichten kommen immer mehr bei ihnen auch auf, mittlerweile. Es ist spannend, die Entwicklung, die da so herrscht.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass sich das beflügelt, ja. Also ich habe mir jetzt tatsächlich mein allererstes Modell Flugzeug unter Anführungsstrichen gekauft. Und das auch nur, weil ich eine Spark habe und das fliegen mag.
Müsst ihr bei euch keine Prüfung für das ablegen?
Ja, mir war jetzt nicht ganz klar, was du mit Modellflug meinst. Also es ist nicht so eine große Modellflugmaschine, es ist halt so ein Spaßflugzeug für tatsächlich Indoor sogar, ja.
Ah, nee, da, ich meine wirklich so, also wenn du dich hinlegst, so lang sind die Teile auch.
Okay, nee, also jetzt nicht große Modellflieger, aber einen kleinen Helikopter für Indoor, der aber von einem Modellflugzeughersteller kommt tatsächlich.
Mhm, ja, nee, es geht da um die richtig großen, wo du dann auch an die ganzen Flughäfen musst, um damit zu starten, wo du quasi eine Landebahn brauchst etc. dafür und eben.
Ja, das ist glaube ich bei uns auch so, aber da wird so weit wird es nicht reichen.
Und ja, was hat es da noch? Gleich mal ein bisschen die Bilder durchblättern. Der Bobson Bob fliegt die auch. Wie heißen die kleinen Drohnen, die mit denen man Rennen fliegt? Die Razer-Geschichten. Das größte Schweizer Indoor-Rennen haben sie da veranstaltet, oder Turnier besser gesagt, mit den kleinen, ja, die selber gebastelten Drohnen. Wie heißen die? Razer-Drohnen?
Ich glaube, da gibt es, also Racing-Drohnen meinst du vielleicht, aber das ist ja generell nur eine Gattung für schnelle Drohnen.
Genau, ja.
Der Bob fliegt meistens FPV-Drohnen, also Drohnen, die du halt quasi als First-Person-View-Brille fliegen kannst, aber das kannst du halt auch mit jeder. Also das ist keine Drohnengattung, es ist nur eine Art.
Genau, eben, aber es sind diese Racing-Geschichten, die irgendwie über 80 Stundenkilometer hinkriegen, wo man dann über Hindernisse, durch Kreise und alles Mögliche fliegt. Halt Wettrennen, wer der Schnellste ist. Und da hast du auch eine Brille auf. Ohne das geht das nicht, ja.
Ja, ich bin als Jugendlicher Racing-Drohne mit über 200 geflogen. Also da gibt es jegliche Geschmacksrichtung, immer schon.
Genau, und jetzt halt einfach auch in günstiger, nehme ich ganz schwer an.
Ja, Also ich habe es damals auch nicht bezahlt, das war ein Uni-Projekt. Schön, was, zu was man alles kommt, aber klar, und vor allem auch wesentlich weniger gefährlich, wesentlich weniger technischer und vor allem halt auch Indoor, ne? Weil man meint das ja selbst gerade, das war Indoor, ne?
Genau, das war Indoor, ja, das ist richtig, ja.
Und gerade das finde ich halt total spannend.
Definitiv, ja. Und mein Herz hat wieder mal aufgeleuchtet. Ich möchte unbedingt, ich muss mich früh pensionieren lassen. Ich will mir so eine Märklin-Eisenbahn hinstellen und irgendeine Landschaft basteln. Ich werde alt.
Oje.
Wollte ich als Kind schon unerreichbar, ja. Drohnen und so Modellflugzeuge waren auch unerreichbar, mittlerweile mit der Spark unterwegs. Ja, von dem her, vielleicht auch bald mal so eine Eisenbahn. Aber ja, ich glaube, wir sind genügend abgeschweift.
Bleib du bei deiner Modellbahn, das ist ganz gut. Ich bleib dann bei Carrera. Ich war neulich mit Freunden auf einer großen Carrera-Bahn, da ist die Strecke 1,5-2 Kilometer lang, war das so? Stehst du in einem Riesenraum oben auf und hast tausende Carrera-Bahnen zusammengesteckt. Also tausende ist es übertrieben, ja. Genial. Und das, ah, sowas wäre wieder was. Wir haben dann tatsächlich bei einem Freund die alte Carrera-Bahn ausgekramt und dann auf der wieder gespielt. Da dachte ich mir auch, das hat was.
Ja, man könnte viel, man braucht Platz und vor allem braucht man etwas und das fehlt uns meistens, die Zeit.
Ja, Geld ist es in dem Fall gar nicht so tatsächlich, ne?
Nee, es ist einfach wirklich die Zeit. Gut, natürlich, das Zeug kostet alles auch sein Geld, aber es ist mittlerweile wirklich erschwinglich geworden, würde ich behaupten.
Das ist so eine Karrierebahn. Natürlich wirkte das früher, wie ich jünger war, wesentlich teurer, als es quasi war, weil ich halt kein Geld hatte. Und jetzt halt als Erwachsener, wo halt die finanzielle Horizont anders ist, denkst du doch, okay, könnte man sich mal kaufen. Ne?
Mhm. Ja. Zeit. Zeit, die wir nicht haben. Jan, ich bedanke mich vielmals bei dir.
Ja, auch an dich, lieber Martin. Vielen Dank. Vielen Dank für die Zuhörer. Nächstes Monat gibt es dann wieder eine News-Folge. Und wir nähern uns drastisch Weihnachten. Das kann ich jetzt sagen, wir nehmen relativ zeitig auf und es ist schon dunkel draußen. Das ist immer so ein gutes Zeichen, aber das ist auch immer eine gute Zeit für Spiele. Und auch für neue Konsolen. Die Scorpio kommt dann bald.
Die Scorpio ist unterwegs, genau. Na dann, wie gesagt, vielen Dank. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Und ja, je nachdem, wenn ihr uns hört, liebe Hörer, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Hört mehr Geek Talk.